Trondheim, Norwegen. Rasierwasser, überlegte Johansson. Konnte es sein, dass ihm das Rasierwasser ausgegangen war? Unmöglich. Er war Sigurd Johansson, der Lagerist der schönen Dinge. Wein und Kosmetika gingen nicht einfach aus. Irgendwo musste er noch eine Flasche von dem Quitton Eau de Toilette haben. Ungeduldig ging er zurück ins Bad und durchstöberte den Spiegelschrank. Er wusste, dass er allmählich das Haus verlassen sollte. Der Helikopter wartete auf dem Landeplatz des Forschungszentrums, um ihn zu dem Treffen mit Karen Weaver zu bringen. Aber für jemanden, der Wert auf inszenierte Schlampigkeit legte, gestaltete sich das Packen eines Koffers ungleich schwerer als für einen ordentlichen Menschen. Ordentliche Menschen verschraubten sich nicht in derlei Abstrusitäten, wie man möglichst gekonnt den Farbton des Jacketts verfehlte. Hinter zwei Dosen Haarwachs wurde er fündig. Er packte die Flasche in den Kulturbeutel, quetschte ihn zusammen mit einem Gedichtband von Walt Whitman und einem Buch über Portwein in die Reisetasche und ließ die Scharniere zuschnappen. Es war eine teure Tasche im Stil des Handgepäcks, wie sie der Londoner Adel für Landpartien zu benutzen pflegte, Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Lederschlaufen waren handgenäht und, dass der Griff ein wenig abgewetzt aussah, fand entschieden Johanssons Beifall. Der fünfte Tag. Hatte er die CD eingepackt? Er hatte eine gebrannt mit den Daten, die seine wundersame Idee vom höheren Plan dokumentierten. Vielleicht ergab sich eine Gelegenheit, sie mit der Journalistin zu besprechen. Er sah noch einmal nach. Da war sie, begraben unter Hemden und Socken. Mit federnden Schritten verließ er sein Haus in der Kirkegata und stieg in den Geländewagen auf der anderen Seite der Straße. Aus irgendeinem Grund fühlte er sich seit dem frühen Morgen aufgekratzt, erfüllt von beinahe hysterischem Tatendrang. Kurz bevor er den Motor startete, wanderte sein Blick noch einmal über die Fassade seines Hauses. Die rechte mit dem Schlüssel zwischen Daumen und Zeigefinger verharrte unmittelbar vor dem Zündschloss. Plötzlich wusste er, was ihn umtrieb. Er versuchte, sich abzulenken. Aktionismus gegen Nachdenken, Pfeifen im Walde, Trali, Trala, ist irgendwas? Feuchter Dunst lag über Trondheim, der alle Konturen verwischte. Selbst sein Haus auf der anderen Straßenseite erschien ihm flächiger als sonst. Es sah beinahe aus wie ein Gemälde. Was geschah mit den Dingen, die man liebte? Warum hatte er so oft stundenlang vor den Bildern van Goghs gestanden und einen Frieden in sich gefühlt, als wären sie nicht von einem verzweifelten Paranoiker gemalt worden, sondern von einem restlos glücklichen Menschen? Weil nichts die Impression zerstören konnte. Natürlich konnte ein Bild vernichtet werden, aber solange es existierte, war der in Öl gebannte Augenblick endgültig. Die Sonnenblumen würden nie verwelken. Auf die Zugbrücke von Lanlois bei Arles würden keine Bomben fallen. Nichts konnte das gemalte Motiv seiner Verbindlichkeit berauben, auch wenn man es überpinselte. Das Original darunter blieb erhalten. Was schrecklich war, blieb schrecklich. Was schön war, würde seine Schönheit nie verlieren. Selbst dem Porträt des Mannes mit den scharfen Gesichtszügen und dem weißen Verband über dem Ohr, der den Betrachter aus tief liegenden Augen ansah, war etwas wohltuend Verlässliches zu eigen, weil er zumindest im Bild nicht noch unglücklicher werden konnte, weil er nicht einmal altern konnte. Er verkörperte den ewigen Augenblick. Er hatte gesiegt. Am Ende hatte er über die Schinder und Ignoranten triumphiert. Er hatte sie Kraft seines Pinsels und seines Genies einfach ausgetrickst. Johansson betrachtete sein Haus. »Warum kann es nicht einfach so bleiben?« dachte er. »Wenn es doch ein Bild wäre. Und ich mit in dem Bild.« Aber er lebte nicht in einem Bild und nicht in einer Galerie, in der sich die Schauplätze seines Lebens abschreiten ließen. Das Haus am See. Es hätte ein weiteres wunderbares Bild abgegeben, daneben ein Porträt von seiner geschiedenen Frau und weitere von den Frauen, die er gekannt hatte, und welche von seinen Freunden. Und natürlich eines von Tina Lund. Gerne auch Arm in Arm mit Cordis Verdrup. Ja, warum nicht? Ein Bild, in dem Tina zur Ruhe kam für alle Zeiten. Er hätte ihr Ruhe und Seelenfrieden gegönnt. Mit einem Mal befiel ihn dumpfe Verlustangst. Da draußen verändert sich die Welt, dachte er. Sie schließt sich gegen uns zusammen. An einem geheimen Ort ist etwas vereinbart worden und wir waren nicht dabei. Die Menschen waren nicht dabei. Ein so schönes Haus. So friedlich. Er ließ den Motor an und fuhr los.